Börsenradio Network AG.
Also da werden auf Sicht der nächsten 10, 15 Jahre so viel Gelder bereitgestellt werden, die in diesen Sektor fließen. Wo man sagen muss, das ist eigentlich für Anlegerinnen und Anleger fast eine einmalige Chance, daran zu partizipieren.
Kompetent, aktuell, verständlich.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Herzlich willkommen. Herr Klude, wir hatten ja Montag bereits gesprochen, ganz kurz, die Breaking News, der blaue Brief aus Washington an Brüssel, 30% Zoll auf Waren der EU. Und Sie sagten Montag sinngemäß, naja, wartet doch mal ab, da ist viel Show dabei, die EU muss jetzt verhandeln, klug verhandeln, tut sie auch. Und wer weiß, am Ende steht da irgendeine Zahl, sicherlich keine 30, 10 wäre okay, aber ob wir auf 10% kommen, das ist dann doch wieder irgendwo die Frage, jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Bleiben Sie auf der Seite der Gelassenen?
Ja, also definitiv bleibe ich auf der Seite der Gelassenen. Wenngleich man natürlich bei Trump auch nie sicher sein kann, ob er es da nicht vielleicht doch mal ernst meint. Das werden wir dann vielleicht ja am 1. August wissen. Vielleicht wird die Frist ja auch nochmal wieder verschoben. All das wissen wir nicht. Aber ich sag mal so, das übliche Prozedere ist ja eigentlich, erstmal mit Maximalforderungen seinen Gegner traktieren, verunsichern und einschüchtern. Und dann gucken, wie er reagiert. Und meistens gibt es dann eben Verhandlungsergebnisse, die das ursprüngliche Zollniveau doch noch ein bisschen reduzieren. Haben wir jetzt in dieser Woche ja auch schon gesehen. Ich glaube, mit Indonesien, da waren 32% mal angekündigt. Jetzt hat man sich auf 19% verständigt. Also Ähnliches erwarte ich eigentlich auch in der Diskussion mit der EU.
Aber das Interessante ist ja schon, wenn man diese Latte so wahnsinnig hochlegt auf 30%, dann freut man sich, wenn es dann 20 oder 19% sind, kennen wir ja auch von der Mehrwertsteuer. Aber Sie sagten ja Montag schon, also zu 10 kommen wir eigentlich nicht hin. Momentan sind wir irgendwie bei 2,5. Also er verhandelt schon sehr geschickt und auch die Top-Verhandler weltweit, die fallen drauf rein auf diesen Trick.
Naja, das ist halt das Problem. Alle sind eigentlich von den USA abhängig. Und das weiß Trump. Und der weiß eben auch diese Karte zu spielen. Warum sind wir abhängig? Und das sagt Trump ja auch. Amerika ist der größte Markt. Und das ist bisher eine offene Volkswirtschaft. Das heißt, da gab es keine Zölle. Und deswegen sind ganz, ganz viele Güter und Dienstleistungen natürlich ins Land geströmt. Vor allem eben Güter. Und haben dementsprechend, das muss man ja auch definitiv sagen, auch amerikanische Unternehmen und Waren auch verdrängt. Das ist halt Wettbewerb. Und da versucht er jetzt natürlich gegen anzugehen und mit Zöllen dann die Situation für die amerikanischen Unternehmen zu verbessern. Ob das tatsächlich dann gelingen wird, bleibt auch mal abzuwarten, weil man muss ja auch sagen, nicht bei jedem Produkt haben die Amerikaner vielleicht das absolute Top-Know-how, um dann einfach auch sagen zu können, da sind wir jetzt einfach, ich sag mal, sobald die Preise der Konkurrenz etwas höher sind, werden automatisch die Kunden zu uns rüberkommen. Also so einfach ist es dann meistens ja doch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass Preise immer eine wichtige Rolle spielen und insofern die Zölle werden auch eine Umlenkungswirkung haben bei den Warenströmen. Das wird definitiv so sein.
Ich habe mir gelernt, wir kaufen nicht das beste Produkt, sondern wir kaufen beim besten Verkäufer.
Genau, wir kaufen beim besten Verkäufer und natürlich ist der Preis immer sehr, sehr wichtig für die meisten Käufer.
Für viele Länder, für fast alle Länder der Welt, sind die USA ein wichtiger Handelspartner. Partner heißt ja, es sind immer zwei. Wenn jetzt diese Welt sich zusammenschließen würde und dann hätte man doch eine ganz andere Stimme, ein ganz anderes Gewicht und dann verhandelt er nicht mehr mit einzelnen Ländern, sondern USA gegen den Rest der Welt. Schlau wäre dann mit dem Rest der Welt. Das wäre doch eine Chance.
Ja, das könnte eine Chance sein. Auf der anderen Seite sehen wir ja, wie kompliziert die Welt ist und wie schwierig es ist, ich sag mal, Allianzen zu schließen, die dann alle an einem Strang ziehen. Ich meine, das sehen wir ja alleine hier bei uns schon in Europa, wie unterschiedliche Voraussetzungen und Vorstellungen da vorhanden sind.
Also aber zumindest sind wir Europa. Ja, 27, die mit einer Stimme sprechen, wie diese Stimme dann zustande kommt, okay, da bin ich bei Ihnen. Das ist beliebig schwierig.
Ja, genau. Ich sag mal, gerade jetzt auch in den aktuellen Verhandlungen mit den USA zeigt sich schon, ich glaube, wenn ich Friedrich Merz richtig verstanden habe, der sagt schon, lass uns sehen, dass wir um Gottes Willen hier zu einem vernünftigen Deal kommen und den Amerikanern möglichst weit entgegenkommen. Bei den Franzosen sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Sie sagen, ja gut, also in vielen Dingen ja, aber beispielsweise Landwirtschaft, unsere Agrarsubventionen bzw. unsere Agrarmärkte, die sollen abgeschottet bleiben. Also da sind schon auch die Vorstellungen ich sag mal, eigentlich bei sehr engen Partnerländern wie jetzt Deutschland und Frankreich schon auch sehr unterschiedlich. Das ist einfach so, je mehr man da an Bord nehmen will, umso eher ist es eben so, dass so ein Schiff dann auf Schlagseite bekommen kann und dann kippt das Ganze. Dann freut sich wieder Donald Trump und dann sagt, guck mal hier, unsere Partner, die sind sich ja eh schon selbst mal gar nicht einig und dann kann man wieder den einen gegen den anderen ausspielen.
Was würde denn passieren, wenn man das Gewicht der Digitalsteuer mit an Bord nehmen würde?
Na, das ist, ich sag mal, ein ziemlich heikles Unterfangen, würde ich sagen. Natürlich sind die amerikanischen Unternehmen da anfällig, weil klar, ich sag mal, das sind die größten Unternehmen der Welt, die in Amerika ihren Sitz haben und die dementsprechend ja überall auf der Welt unterwegs sind und auch viel Umsatz und viele Gewinne machen. Und eine Digitalsteuer würde die natürlich schon empfindlich treffen. Auf der anderen Seite, Trump ist ja auch nicht dumm und der sagt ja, hat auch klar angekündigt, also diese im Moment 30%. Bei denen bleibt es nur, wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt. Und wenn ihr auf die Idee kommt, liebes Europa, dann auch noch eine Digitalsteuer zu erheben und mit Gegenmaßnahmen zu kommen, dann wird es nicht bei 30% bleiben, sondern dann gibt es hier einen Konter und dann sind wir bei 35, 40 oder noch höheren Prozentzahlen. Das heißt, die Gefahr, dass man sich da so richtig aufschaukelt, die ist definitiv gegeben. Und klar, am Ende verlieren dann beide, also die Amerikaner verlieren, Unternehmen verlieren, wir verlieren aber auch. Und dann ist die Frage, ob dann irgendwann die Vernunft einsetzt und man doch wieder miteinander spricht und die ganzen Zölle dann nach unten verhandelt werden, wie wir es beispielsweise ja gesehen haben zwischen den USA und China. Oder ob man, ich sag mal, sich dickköpfig und wie ein Kleinkind verhält und sagt, nö, also jetzt habe ich gar keine Lust mehr mit dem da gegenüber zu sprechen. Dann lassen wir das doch einfach so. Und das wäre natürlich die Wirtschaft, auch für die Kapitalmärkte, das allerschlechteste Szenario. Auszuschließen nicht, auch wenn ich sagen würde, eine geringe Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, Politiker sind ja auch nur Menschen, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht glauben mag und insofern mit allen Vor- und Nachteilen gesehen, die so hat.
Politiker sind auch nur Menschen mit einem großen Ego und manche haben ein sehr großes Ego, manche sind dann doch vielleicht ein bisschen Kleinkinder. Aber dieses wunderbare Bild mit dem trotzigen Kleinkind und dem vielleicht gelassenen Erwachsenen bringt uns zum nächsten Thema. Trump und der Notenbankchef Powell, wer jetzt welche Rolle einnimmt, das überlasse ich den Zuhörerinnen und Zuhörern zu beurteilen. Also Powell und Trump werden vermutlich keine Freunde mehr werden in ihrem Leben. Der Schwachkopf will die Zinsen einfach nicht senken, ein fürchterlicher Mensch, aber entlassen kann ich ihn nicht. Oder doch, vielleicht ist das ja ein Betrüger. Und gleichzeitig stehen angeblich Kandidaten bereit, die Zinsen zügig senken würden. Also das ist so ein Frontalangriff auf die Unabhängigkeit der Notenbank und auf das Vertrauen in diese Institution.
Definitiv ja, ein Angriff ist das und man sieht es ja auch an den Marktreaktionen. Sobald Trump wieder schießt und Gerüchte in die Welt setzt, er setzt Fed-Präsident Powell ab, dann schwächt sich der Dollar gleich wieder ab und die Börsen legen den Rückwärtsgang ein. Auch hier vielleicht, auch wenn es schwerfällt, nochmal wieder der Appell, zumindest zu versuchen, kühlen Kopf zu behalten, weil Fed-Präsident Powell macht ja nicht alleine die Zinspolitik. Egal, ob er jetzt abgesetzt wird oder nicht, ich glaube nicht, dass er abgesetzt wird, aber selbst wenn er nicht mehr da wäre, die Geldpolitik wird von einem Gremium beschlossen. Das sind 12 Leute und da hat der Powell auch nur eine Stimme. Und wenn er ersetzt wird und da kommt ein neuer und das ist vielleicht ein Kumpel von Trump, der hat auch nur eine Stimme. Und der muss halt sehen, dass er dann ja mindestens 6 Leute dann auf seine Seite zieht, um eine Mehrheit zu bekommen. Und das wird nicht so ohne weiteres möglich sein, weil ich glaube, dass dieses FOMC-Gremium, das hat ja bisher auch immer mit einer Stimme gesprochen. Das heißt also, es war ja nie Powell alleine, der dafür gesorgt hat, die Zinsen nicht zu senken, sondern da bestand eigentlich weitgehende Einigkeit im Gremium. Vielleicht wird der eine oder andere da schwach werden und umkippen, wenn es einen neuen Chef gibt. Sagen, okay, also da muss ich mich irgendwie liebkind machen und deswegen stimme ich jetzt mit dem. Aber ich kann mir im Moment jedenfalls nicht vorstellen, dass es da so ohne weiteres eine Mehrheit gibt. Also insofern, und das weiß, denke ich, auch Trump und das werden ihm seine Berater auch sagen, wenn er Powell austauscht, wird das nicht zwangsläufig dazu führen, dass dann auf der nächsten Sitzung gleich die Zinsen gesenkt werden und schon mal gar nicht um diese 200, 300 Basispunkte, die Trump da gerne hätte. Das definitiv nicht.
Was stand denn in den letzten Fed-Minutes drin? Wie ist denn da die Stimmungslage im FOMC?
Die Stimmungslage ist schon so, dass die Mehrheit der Mitglieder schon sagt, ja, also im Jahresverlauf können wir uns schon vorstellen, die Zinsen zu senken. Aber wir wollen halt erst nochmal gucken, ob und wie sich die Zölle auswirken. Man muss ja sagen, bisher hat man fast nichts gesehen. Ja, jetzt, ich sag mal, mit den jüngsten Zahlen am Dienstag kann man schon, ich sag mal, in einigen Bestandteilen des Warenkorbes vielleicht erste Zolleffekte erkennen. Auf der anderen Seite, der Warenkorb besteht ja, ich sage mal, eben aus ganz vielen Dingen und insofern ist jetzt auch die Inflation noch nicht wirklich stark angestiegen. Viele rechnen aber damit, ich sage mal, dass wir zumindest nicht sehr schnell auf die 2%-Marke zurückgehen werden, sondern dass wir uns jetzt wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten irgendwo so zwischen 2,5 und 3 und vielleicht 3,5% einpendeln werden. Und das sind jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen, um die Zinsen zu senken. Zumindest nicht unter Inflationsgesichtspunkten. Wenn die Wirtschaft jetzt irgendwie in Schwierigkeiten gerät, der Arbeitsmarkt in Schwierigkeiten geraten sollte, dann sprechen wir sicherlich wieder neu. Dann haben wir veränderte Rahmenbedingungen. Dann könnten auch die Zinsen gesenkt werden. Aber nur mit Blick auf die Inflation ist aber momentan nicht der Fall so klar, dass man sagen kann, muss jetzt unbedingt was passieren.
Also Trump in vielerlei Hinsicht immer Top-Thema, über die Zölle haben wir gesprochen, über sein Verhältnis zum Notenbankchef Powell und damit zur Zinssituation der Amerikaner und natürlich auch Verteidigungsausgaben. Das ist ja auch ein Riesenthema. 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, das machen seit dem letzten NATO-Gipfel jetzt alle Mitglieder außer Spanien. Was macht sowas denn eigentlich mit einer Volkswirtschaft? Ausgaben für Maschinen, habe ich mal gelernt, sind Investitionen. Ausgaben für Waffen sind Kosten.
Ja, also es sind Kosten natürlich. Auf der anderen Seite muss man ja auch klar sagen, wir leben jetzt ja spätestens seit Beginn des Jahres, glaube ich, ist uns allen klar geworden, in einer irgendwie doch völlig neuen Welt. Und die Weltordnung scheint sich ja dramatisch verändert zu haben. Ich meine, wir haben ja alle noch diesen Auftritt von Zelensky bei Trump im Oval Office vor Augen, wo wir alle uns ja die Augen gerieben haben, gesagt haben, okay, also was ist da in Amerika los? Ist Amerika noch der verlässliche Bündnispartner? Und ich glaube, das hat ja dem Letzten dann auch die Augen geöffnet, dass gerade auch Europa viel mehr für die eigene Sicherheit tun muss und sich eben nicht wie bisher darauf verlassen kann, naja, die Amerikaner werden uns im Zweifelsfall zur Seite springen und uns dabei helfen. Fairerweise muss man sagen, da haben die Amerikaner und da hat Trump auch recht und den Punkt, wir haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten viel zu wenig für unsere eigene Verteidigung getan. Das Geld ging in ganz andere Bereiche, haben wir auch viel für soziale Dinge verwendet. Wir haben eben nicht dieses 2%-Ziel der NATO, das es ja schon gab, erreicht. Und insofern ist jetzt, ich sag mal, diese neue Größenordnung 5% des Bruttoinlandsproduktes natürlich auch vielleicht von NATO-Generalsekretär Rutte da ein guter Schachzug gewesen, eben auch um Trump wieder zu signalisieren, wir haben es jetzt verstanden, die Zeiten werden sich jetzt ändern und alle in der NATO, ja, ob Spanien jetzt da mitmachen wird oder nicht, bleibt nochmal abzuwarten, aber alle in der NATO werden jetzt zukünftig viel mehr Geld ausgeben für ihre Sicherheit. Und man muss ja auch sagen, seitdem klingt Trump ja auch wieder etwas handsamer in Bezug auf die NATO, weil wir hatten ja auch schon die Sorge, tritt er vielleicht aus und hat gar keine Lust mehr auf ein gemeinsames Verteidigungsbündnis. Da ist er ja im Moment durchaus etwas zahmer geworden. Und sind eben nicht nur Kosten, also Sicherheit ist ein Wert an sich. Und natürlich, ich sag mal, vieles, was mit Verteidigungsausgaben zu tun hat, zahlt natürlich auch wirklich auf die Zukunft ein, weil wir haben Dual-Use-Güter. Und das sind Technologien, die wir auch in anderen Bereichen nutzen können. Und insofern, Ökonomen sprechen immer von sogenannten Multiplikatoreffekten. Also 1 Euro, den man in die Verteidigung steckt, wie wirkt er sich dann auf das wirtschaftliche Wachstum aus? Kommt da am Ende auch nur 1 Euro bei rum oder sind es vielleicht mehr? Und eigentlich, ich sag mal, kommen die meisten Studien zu dem Ergebnis, es ist mehr als 1 Euro, der dann am Ende auch dabei rauskommt. Das heißt also, wir kriegen auch aller Wahrscheinlichkeit nach einen Wachstumsimpuls. Und wir kriegen, es geht ja nicht nur um reine Verteidigungsausgaben, es geht um das Thema Infrastruktur. Infrastruktur, ganz wichtiges Thema werden, um die Produktivität im Lande zu verbessern. Auch das sehr wichtig, um zukünftig mehr wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Also insofern, das ist ein vielschichtiges Thema mit verschiedenen positiven Aspekten, die sich auf die Wirtschaft auswirken, aber natürlich auch auf die Kapitalmärkte, das ist ganz klar.
Ja, die Anleger, so schätze ich die Situation ein, vergleichen offensichtlich Rüstung, Verteidigung mit KI und dem entsprechenden Hype. Also da hat so ein Thema Bekanntheit bekommen, entwickelt sich auch an den Kapitalmärkten. Bei KI denkt man zunächst an, ja, und hauptsächlich an Nvidia, dann guckt man etwas genauer hin und auf einmal spricht man über alle Chiphersteller, über Zulieferer, Anlagenbauer, Rohstoffe, Energieinfrastruktur, Cybersicherheit, die Googles dieser Welt, die Softwarefirmen, also ein richtig breit gefächerter, bunter Strauß, global aufgestellt. Wie sieht denn das bei dem Thema Verteidigung aus? Also da fällt einem ein Rheinmetall, klar, aus deutscher Sicht, Hensoldt, Renk, schaut man international, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Ja, und dann ist das ein ähnlich bunter Strauß, auch verteilt über die ganze Welt?
Ja, es ist ein bunter Strauß, also eingeschränkt bunt. Also es ist nicht so super farbenfroh, weil es gibt tatsächlich gar nicht so viele reine Verteidigungsunternehmen, die zudem noch börsennotiert sind, in die man investieren kann. Und das macht das für Anleger gar nicht so einfach, dieses Thema irgendwo abzubilden. Ich sage mal, gerade in Europa, Sie haben ja schon die größten Unternehmen ja auch genannt. Bei uns in Deutschland beispielsweise in der Rheinmetall, wer sie im Portfolio hat, der ist happy, weil die Aktie sich ja in den vergangenen paar Jahren irgendwie, weiß ich nicht, 700, 800, 900% der Performance nach oben geschraubt hat. Auch dieses Jahr läuft sie wieder gut. Aber es sind tatsächlich nur einige wenige Unternehmen. Und ich sage mal, der Fokus, wir haben uns jetzt auch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, weil wir sagen, gerade das Thema Sicherheit in Europa ist eines, wo wir davon ausgehen, das wird ja nicht in 3, 4, 5 oder 10 Jahren vorbei sein, sondern das ist wahrscheinlich so ein Superzyklus, den wir hier erleben, weil die Politik eben auch erkannt hat, ja, wir müssen was tun und all die Gelder, die da momentan zur Verfügung gestellt werden. Wir haben in Deutschland das Aussetzen der Schuldenbremse. Wir haben, wie gesagt, diese NATO-5-Prozent-Ziel. Wir haben in dieser Woche gehört, Frankreich, da hat Macron gesagt, Mensch, wir müssen mehr Geld in unserem Budget für die Verteidigung haben. Wir haben Rearm Europe Programm mit 800 Milliarden. Also da werden auf Sicht der nächsten 10, 15 Jahre so viel Gelder bereitgestellt werden, die in diesen Sektor fließen, wo man sagen muss, das ist eigentlich für Anlegerinnen und Anleger fast eine einmalige Chance, daran zu partizipieren. Und da ist der Hebel in Europa eben auch viel größer als in den USA. Da haben wir ja schon relativ große Summen, die investiert werden. Also die Amerikaner haben Verteidigungsausgaben in der Größenordnung von fast 4%, nicht ganz, aber 3,5 bis knapp 4% in den vergangenen Jahren gehabt. Die Steigerungen werden da nicht mehr so hoch ausfallen, aber in Europa werden sie massiv ausfallen. Und deswegen ist das gerade ein Thema für Europa. Wir haben jetzt ja gerade jüngst auch ein Produkt dazu rausgebracht, einen europäischen Verteidigungsfonds, der auch dieses Problem sehr gut behandelt, dass man eben in Europa eigentlich nur so 20 Unternehmen hat, die wirklich direkt mit Verteidigung etwas zu tun haben. Und das bedeutet, da hat man, wenn man da investiert, natürlich auch mal Klumpenrisiken. Aber wenn man nicht einmal ein bisschen intelligenter vorgeht und sagt, naja, wir haben auch Vorproduktunternehmen, die da aktiv sind. Wir haben Logistiker, Zulieferer, die man mit reinnehmen kann. Dann erweitert sich das Investmentuniversum. Und dann kann man da wirklich auch einen sehr schönen, diversifizierten Fonds auf die Beine stellen, eben ohne diese Klumpenrisiken. Und ich glaube, das ist das Interessante eben gerade auch für Anlegerinnen und Anleger in dieser Situation.
Wie setzt sich denn zusammen der European Defence Equity Fund? 40 bis 50 Titel soll der irgendwann mal haben. Das ist so die Zielgröße. Und diese Titel sind nach klar definierten Kriterien ausgewählt. Was sind denn das für Kriterien?
In erster Linie muss es natürlich schon auch mit Verteidigung und Rüstung im sowohl engeren als auch im weiteren Sinne etwas zu tun haben. Also das sind Unternehmen, die eben mit dem Thema Verteidigung etwas zu tun haben. Unser Fokus sind nicht reine Verteidigungsunternehmen, also nicht nur Rheinmetall und Hensoldt und Renk und die bekannten deutschen Namen, sondern beispielsweise auch Unternehmen, die auf den Vorstufen etwas beizutragen haben. Also beispielsweise eine Siemens ist bei uns auch drin, wo man auch sagt, okay, Siemens ist ja jetzt kein per se Rüstungsunternehmen, aber es produziert natürlich Dinge, die für Rüstung, für Rüstungsgüter, Verteidigungsgüter verwendet werden. Oder ich sag mal, Stahlhersteller, deutsche Stahlhersteller haben wir jetzt ein paar, ThyssenKrupp, Salzgitter, die können damit rein, weil auch deren Produkte etwas mit dem Thema Verteidigung zu tun haben. Und weil wir sagen, all die Gelder, die jetzt in den nächsten Jahren da fließen werden, die kommen ja nicht nur bei den Rüstungsproduzenten an, sondern die müssen ja auch, also ich sag mal, um einen Panzer herstellen zu können, brauche ich halt Stahl. Das heißt, das ist dann die zweite und die dritte Reihe oder Ableitung von Unternehmen, die davon dann profitieren werden. Und Größe ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Also man braucht Liquidität, weil wenn man als Anleger investiert, will man auch vielleicht irgendwann mal wieder aussteigen. Das heißt, wenn ich ganz, ganz kleine Unternehmen, die sogenannten Small Mid-Caps oder Micro-Caps, in so einen Fonds mit reinnehme, kann ich nicht wirklich gut gewährleisten, wenn Gelder auch mal wieder rausgehen, dass man dann nicht, ich sag mal, wenn man verkauft, irgendwie da so eine ganze Lawine, Abwärtslawine an Kursentwicklung in Gang setzt. Das will man nicht. Also man braucht eine gewisse Marktgängigkeit, Liquidität spielt eine Rolle. Wir gucken uns aber auch natürlich fundamentale Daten an. Wie sieht die Verschuldungssituation aus? Wie sieht beispielsweise das potenzielle Gewinnwachstum aus? All diese Dinge spielen da schon bei uns mit rein. Da differenzieren wir uns dann beispielsweise eben auch wieder von den ETFs. Bisher kann man dieses Thema primär eigentlich über ETFs machen. Und das hat auch gut funktioniert. Aber ein ETF hat eben einen Nachteil. Man hat sich einmal einen Index konstruiert und dem bin ich dann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Den muss ich abbilden. Und zwar im Normalfall eben nach der Größe der Unternehmen, nach der Marktkapitalisierung. Und dann bedeutet das, dass ich meine 5 größten Positionen in so einem ETF, die haben dann manchmal 50-60% des gesamten Volumens des ETFs. Und die großen 10 haben zwischen 75 und 90%. Also da habe ich wahnsinnige Klumpenrisiken Wenn diese großen 10 gut laufen, freue ich mich, weil dann läuft das ETF. Wenn die aber nicht gut laufen, dann schmiert man ETF ab. Bei uns, wir sind eben breiter gestreut und wir haben auch einen innovativeren Gewichtungsansatz. Die Marktkapitalisierung spielt bei uns auch schon eine Rolle. Also das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen ist auch bei uns im Fonds das größte. Aber ich sage mal, wir haben das mit einem Faktor versehen, ohne dass ich das jetzt hier zu sehr ins Detail gehen will, das den Anteil nach unten schraubt. Das heißt also, die Großen sind auch bei uns groß, aber viel weniger groß als im ETF. Und der Vorteil, wie wir finden, die Kleinen, die im ETF verschwindend gering sind mit 0, irgendwas, die könnte man gleich rauslassen, weil selbst wenn die sich verdoppeln und verdreifachen, wird man es nicht merken. Die sind bei uns immer noch so hochgewichtet mit dann vielleicht 1,5%, dass sie auch einen Einfluss auf den Kurs haben, wenn die sich positiv entwickeln. Also ich glaube, da kann man schon mit ein bisschen Kreativität und Überlegung, und das haben wir eben jetzt getan, wirklich ein tolles Produkt auf die Beine stellen.
Was kostet denn der Spaß?
Wir haben eine E-Tranche, also die institutionelle Tranche, das ist wie immer ein bisschen günstiger. Die kostet knapp 0,8%. Also wir sind natürlich schon teurer als ein ETF, aber wir sind unter 1%. Das war für uns immer sehr, sehr wichtig. Ab 250.000 Euro und ich sage mal, ab 1 Euro, wer da investieren will, da liegen wir bei ungefähr 1,3-1,4% Kosten. Das ist etwas teurer dann natürlich. Aber auch, wir haben mal geguckt, im Vergleich zu anderen aktiv gemanagten Fonds, gibt gar nicht viele, die dieses europäische Thema machen, wenn dann eher global. Die sind deutlich teurer. Also insofern glaube ich, dass das auch wirklich auch vom Preis her eine gute Sache ist.
Dann mache ich jetzt nochmal den Faust und stelle die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Ethik, Carsten?
Ja, Ethik ist natürlich in diesem Segment, gerade beim Thema Verteidigung, Rüstung. Da gibt es Leute, Menschen, die werden das komplett ablehnen, weil sie sagen, ich kann kein Geld dafür ausgeben, dass man sich da gegenseitig Raketen in die Ohren schießt. Das ist auch gut so. Aber es gibt natürlich auch genügend Menschen, die erkannt haben, ohne Sicherheit, ohne Verteidigung geht es gar nicht. Also wir haben ja diesen Oberbegriff Nachhaltigkeit. Und da, ich weiß noch, vor 3-4 Jahren haben wir immer gesagt, ja, also da dürfen gar keine Rüstungsunternehmen, die sind per se da gar nicht vorgesehen. Heute muss man auch eigentlich sagen, ohne Verteidigung, ohne dass wir uns selbst verteidigen können, ist unser ganzes Leben, unser ganzes Land auch nicht nachhaltig. Was wir machen, geächtete Waffen, Bio-, Chemiewaffen, Streumunition etc., die sind bei uns ausgeschlossen. Aber was man, ich sag mal, zur normalen Verteidigung benötigt, die sind bei uns integriert. Und da muss jeder für sich selbst die Gewissensfrage stellen und sagen, kann ich das machen? Passt das für mich oder passt das für mich nicht? Jemand, der das ablehnt und sagt, nee, also wenn mein Gewissen mir das verbietet, ja, dann bin ich nicht dabei. Aber wenn mein gesunder Menschenverstand sagt, naja, also wahrscheinlich geht's gar nicht ohne, dann ist man hier auch gut aufgehoben.
Der European Defence Equity Fund, neu bei MM Warburg. Carsten Klude, der Chefvolkswirt von MM Warburg und auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung. Danke fürs Interview.
Vielen Dank, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.